Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Hallo, schönen guten Abend. Geschlossen fordern sämtliche Direktorinnen und Direktoren der staatlichen Museen zu Berlin heute aktiv an dem anstehenden Reformprozess der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beteiligt zu werden. Anscheinend gibt es Befürchtungen, hier könne eine kleine Gruppe von Entscheidungsträgern über die Köpfe der Museumsmacher hinweg entscheiden. Doch die würden ihre Interessen gerne selbst formulieren. Sie fordern mehr Autonomie. Unser erstes Thema in diesem Fazit. Dann fragen wir, was von der Rufmordkampagne gegen den kanadischen Künstler John Raffman zu halten ist und was uns das Werk des Künstlers Ernst Barlach heute noch zu sagen hat. Anlass ist eine große Retrospektive in Dresden. Wir melden uns zu Wort. Wir, die Direktorinnen und Direktoren der staatlichen Museen zu Berlin, fordern schnelle und wirksame Reformen und wollen unsere Zukunft mitgestalten. So beginnt eine lange Stellungnahme, die heute Nachmittag auf der Internetseite der staatlichen Museen zu Berlin veröffentlicht worden ist. Eine der 19 UnterzeichnerInnen ist Friederike Seyfried, die Direktorin des Ägyptischen Museums und der Papyrussammlung in Berlin. Guten Abend, Frau Seyfried.
Guten Abend.
Hat es das schon mal gegeben in der Geschichte der staatlichen Museen, dass alle Museumsdirektorinnen und Direktoren gemeinsam Stellung beziehen?
Also ich glaube, in dieser Form, wie wir das heute vorgelegt haben, hat es das noch nicht gegeben. Das ist, glaube ich, tatsächlich neu.
Hintergrund ist das Gutachten des Wissenschaftsrates, in dem Mitte Juni eine Auflösung bzw. Aufsplitterung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz empfohlen wurde. Die staatlichen Museen sind ja Teil dieser Stiftung. Sie und Ihre Kollegen fordern jetzt, in den notwendigen Reformprozess aktiv mit einbezogen zu werden. Wir brauchen keine Gruppe, heißt es in dem Papier, die ohne uns und über unsere Köpfe hinweg darüber berät, wie die Lage der staatlichen Museen zu verbessern ist. An wen genau richtet sich diese Kritik?
Wir möchten, und das ist ja sehr positiv im Wissenschaftsratsgutachten herausgestrichen worden, wir möchten die Einheit der staatlichen Museen zu Berlin unbedingt erhalten. Und wir haben alle das Gefühl, wir müssen das von unten nach oben herauf strukturiert neu denken. In ganz vielen Facetten, die möglich sind und die vielleicht auch sehr kontrovers diskutiert werden können. Und wir haben zumindest, beschleicht einem manchmal vielleicht so das Gefühl, dass man denkt, oh, es könnte sein, dass man von oben sich jetzt wieder neue Strukturen überlegt. Das Einzige innerhalb dieser Empfehlungen des Wissenschaftsrats, wo wir Direktoren vielleicht nicht so ganz mitgehen, ist diese Überlegung zu sagen, okay, wenn die Sache sich verändert und die staatlichen Museen sich neu denken sollen, dass es dann eine Intendanz gibt, die staatlichen Museen leiten. Und ich glaube, da sehen wir Gefahren, denn ich denke, wir als Direktoren haben genug Kompetenz, um die Programmatik und die Zukunft unserer Häuser und der staatlichen Museen mitlenken und mitbestimmen zu können.
In welchen Bereichen wünschen Sie sich als Museumsdirektorin denn mehr Autonomie?
Ich denke, wir wollen einfach auch auf kleinen Handlungsfeldern schneller agieren können. Wir möchten unserem Publikum auch mal ganz spontan irgendwelche Dinge präsentieren dürfen. Und das ist momentan einfach in sehr langen, langen Prozessen verhaftet, sodass man nicht mal ganz kurz spontan eine Aktion planen kann. Und da haben wir tatsächlich einfach auch keine finanziellen Spielräume. Wir müssen alles und wirklich jede Kleinigkeit anmelden.
Es wird in Ihrer Stellungnahme ja auch beklagt, dass die finanzielle Decke so dünn sei, dass keine langfristige Planung möglich ist. Die wegfallenden Einnahmen wegen der Corona-Pandemie, die verschärfen das natürlich. Das klingt so, als geht es Ihnen doch vor allem um mehr Geld und um autonome Verfügung über das Budget.
Natürlich spielt Geld in den heutigen Zeit immer und überall eine Rolle. Aber die Autonomie, die wir brauchen, kann man auch durchaus mit Umverteilungen und einfach einer größeren Freiheit der Verfügung. Damit kann man schon vieles machen. Es ist nun natürlich ganz klar, wenn man dem Publikum auch in den nächsten Jahren Ausstellungen präsentieren will, dann braucht man einfach eine Planungssicherheit. Und die ist, da wir jetzt in diesem Jahr mit eigentlich gar keinen Einnahmen rechnen können, fällt uns da natürlich ein ganz großer Anteil Gestaltungsspielraum weg. Und wie wir das kompensieren wollen, ist es uns momentan noch nicht so ganz klar. Es geht aber nicht nur um Finanzielles. Ich glaube, das sollte man gerade in den Zeiten, wo so viele Leute unter finanziellem Druck leiden, betonen. Wenn man sagt, dass Zeit Geld ist, dann glaube ich, kann man schon allein viel an den Strukturen ändern und damit viel einsparen. Denn wenn wir mehr Zeit bekommen für Dinge, die wir planen, voranbringen können und uns nicht um allzu viele strukturelle und organisatorische Sachen uns damit abquälen müssen, sondern wirklich inhaltlich arbeiten können, dann würden wir schon viel Zeit und Geld sparen.
Sie unterstreichen ja einiges, was der Wissenschaftsrat formuliert hat, also eine Tendenz zur Zentralisierung, Konzentration von Aufgaben, ineffiziente Strukturen, überkomplexe Prozesse und Kommunikationsprobleme. Warum gab es da nicht längst einen Aufschrei der Museumsdirektoren?
Oh, diesen Aufschrei, ich glaube, den haben wir immer wieder geprobt oder wir haben eben auch immer wieder gesagt, oh, das und das funktioniert nicht. Aber jetzt haben wir es sozusagen von außen einmal und in die Öffentlichkeit getragen, ganz besonders klar dargelegt bekommen. Und natürlich habe auch ich schon immer wieder nach Dingen gefragt, wie alle meine Kollegen. Gibt es nicht eine Möglichkeit, den Personalbestand, der ganz dringend notwendig wäre, an dieser und dieser Stelle zu korrigieren? Dann gibt es nur die Antworten, das ist im Stellenplan nicht vorgesehen. Also es ist so ein Kampf gegen Windmühlen, den wir durchaus manchmal auch mit kleinen Erfolgen geführt haben, aber der nicht zielführend wirklich gesamte Strukturen aufgebrochen hat. Und jetzt haben wir eigentlich das Mandat dazu und jetzt sollen wir handeln. Und ich glaube, da werden wir gute Ideen haben. Und die Dezentralisierung, die kürzeren Wege, die, denke ich, würden uns wirklich viel Zeit sparen und damit auch Geld sparen.
Wen würden Sie jetzt konkret alles in diesen Reformprozess mit einbinden wollen?
Im Endeffekt alle Direktoren, die ganzen Einrichtungen der Generaldirektion, die ja auch unsere Serviceleistungen mit erbringen und natürlich die Hauptverwaltung, die ja direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Denn da müssen wir sehen, wie diese Doppelstrukturen vereinfacht, verschlankt und verbessert dargestellt werden können. Und dafür brauchen wir wirklich, wie es auch der Wissenschaftsrat sagt, professionelle Begleitung.
Haben Sie schon eine Reaktion von Ihrem Chef, von Hermann Partzinger?
Auf diesen Brief von heute oder dieses Statement von heute noch nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass der Präsident und aber auch der Generaldirektor, dass wir alle gewillt sind, neue Strukturen zu schaffen, die vor allen Dingen diesen wunderbaren Kosmos der staatlichen Museen zu Berlin erhalten und neu aufstellen. Und das ist einfach extrem wichtig.
Das klingt jetzt nach großer Einigkeit, aber anscheinend haben Sie ja Angst, dass es passieren könnte, dass Sie nicht mit einbezogen werden.
Also ich glaube, das war ein Eindruck, der sich uns gestellt hat, als das Gutachten vorgestellt wurde. Und man zunächst mal auf dem Podium so den Eindruck bekam, jetzt wird eine kleine Runde gegründet, die dann schon sagt, wo es wahrscheinlich hingeht.
Herr Partzinger, Frau Grütters.
Und der Vizepräsident und noch jemand, der sich so gut auskennt, vielleicht aus den Reihen des Wissenschaftsrats. Und das klang doch tatsächlich nach einer so kleinen Gruppe, dass man sich da schon gedacht hat, oh, die Hauptadressaten sind die staatlichen Museen zu Berlin und dann sollten die, die davon am meisten betroffen sind, doch tatsächlich auch sagen können, wo die Defizite sind und auch welche Ideen wir haben, die vielleicht nicht immer ganz kongruent sind mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrats.
Friederike Seyfried leitet das Ägyptische Museum und die Papyrussammlung in Berlin und fordert gemeinsam mit allen anderen Direktorinnen und Direktoren der staatlichen Museen zu Berlin aktiv in den anstehenden Reformprozess mit einbezogen zu werden. Frau Seyfried, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mit einer Art Rufmordkampagne versuchen derzeit mehrere Frauen, den kanadischen Künstler und Filmemacher John Raffman zu diskreditieren. Sie werfen ihm vor, sie sexuell und emotional missbraucht zu haben, obwohl alle beschreiben, dass sie sich mehrfach und einvernehmlich auf ihn eingelassen haben. Man könnte auch sagen, sie wollten sich eigentlich aktiv in die schillernde Kunstwelt von John Raffman hineinschlafen. Bislang wird Raffman nichts vorgeworfen, was strafbar wäre, und doch haben gleich mehrere große Museen 10 geplante Ausstellungen seiner Arbeiten abgesagt. Dieser Rachefeldzug hat massive Folgen für das Ansehen und Renommee des Künstlers. Dessen Langzeitprojekt Dream Journal ein Höhepunkt der letzten Biennale in Venedig war. Im Studio ist der Kunstkritiker Carsten Probst. Was für eine Stellung hat John Reffman im Kunstbetrieb gehabt bislang? Was für Kunst macht er?
Ja, Sie haben jetzt eben Dream Journal erwähnt, eine Folge von so surreal anmutenden digitalen Collagen, kann man sagen. Das hat dann selbst fast schon ein bisschen was von so zu Hause gebauter Videogame-Optik auch. Also ein bisschen dilettantisch auf der Oberfläche, aber gleichzeitig zieht einen das doch ziemlich hinein. Er selbst sagt, er möchte Hieronymus Bosch, die Malerei von Hieronymus Bosch, in die Digitalität überführen. Sind auch ziemlich wilde Szenen, manchmal auch ziemlich brutal. Ein anderes Projekt ist Nine Eyes of Google Street View. Dafür ist er auch relativ bekannt geworden, ist auch noch online zu sehen, wo er so mit Ansichten aus Google Street View verschiedene so Reiseerzählungen baut, wo dann immer aber auch so Beziehungsgeschichten oder Sinnsuche eine Rolle spielt, aber sind eben so auch Collagen von hybriden Welten eigentlich. Und so wurde er dann, ich würde sagen, circa ab 2010 international bekannter. Ich glaube, dieser Auftritt letztes Jahr bei der Venedig-Biennale war sicherlich der Höhepunkt, aber jetzt waren eben auch Ausstellungen geplant im Hirschhorn Museum in Washington oder im Musée d'Art Contemporain in seiner Heimatstadt in Montreal oder eben auch im Kunstverein Hannover. Das wurde jetzt ja eben alles erstmal abgesagt.
Hört sich so an, als wollten die Frauen eine neue MeToo-Debatte entfachen. Das könnte jetzt aber als Boomerang auf sie selbst zurückfallen, oder?
Ja, ich würde erstmal unterscheiden, geht es jetzt darum, wirklich eine sachliche Debatte zu führen für die Frauen oder geht es darum, erstmal so eine emotionale Welle zu erzeugen? Und mir scheint es eigentlich in diesem Fall erstmal so eine Welle zu sein, nach dem zumindest, was ich bisher weiß. Eben weil es zu keiner Zeit bei den Vorwürfen, die sie äußern, darum geht, dass er irgendwas wirklich handfest Illegales gemacht hat oder dass er Druck auf sie ausgeübt hat oder dass er von ihnen irgendwas gefordert hat, Sex und dann steigst du auf oder so oder bist meine Mitarbeiterin oder so. Sowas alles hat es eigentlich nicht gegeben. Also man weiß eigentlich gar nicht genau, worum es geht.
Naja, die Frauen wollten den als so eine Art Gatekeeper benutzen und nach der Entscheidung oder der Enttäuschung schlagen sie jetzt über Social Media zurück. Also selbst wenn sie nicht im Recht sind, die Folgen für John Reffman, die sind doch erstmal massiv.
Ja, und da bin ich der Meinung, dass man wirklich aufpassen muss, dass das jetzt nicht Schule macht. Denn letztlich ist es ja so, dass man gerade den wirklich Missbrauchsopfern, die bei MeToo auch immer wieder Missbrauch beklagen, überhaupt keinen Gefallen tut. Wenn man also anfängt, quasi die Kriterien für die Beurteilung zu verwischen. Also wenn sie damit durchkommen, dann kann man fast dahin kommen, dass jede Art von Erfolgsgeschichte, künstlerische Erfolgsgeschichte in irgendeiner Art von Vorwurf endet. Denn mir jedenfalls berichten ständig Künstlerinnen und Künstler, dass sich ihr Bekanntenkreis dramatisch verändert, sobald sie in irgendeiner Weise Erfolg haben. Und das sind dann auch Leute, Neider, die sich zurückziehen beispielsweise, die sich dann aber auch in ihren Gefühlen verletzt fühlen oder zumindest irritiert fühlen könnten. Also die Institutionen, die jetzt diese Ausstellung auch abgesagt haben, sind in jedem Fall in der Pflicht, finde ich, dass sie genau schauen, was die Kriterien künftig für solche Vorwürfe sein können. Und also wir haben jetzt hier die Deutsche Galerie Sprüth-Magers, die bisher eigentlich noch keine Ausstellung oder ihn auch noch nicht aus dem Programm herausgenommen hat. Und das finde ich bemerkenswert, weil Sprüth-Magers eigentlich so mit Cindy Sherman und verschiedenen anderen Künstlerinnen, Rosemarie Trockel, auch einen dezidiert feministischen Programmhintergrund haben. Und da
auch von zwei Frauen geführt.
Auch von zwei Frauen geführt. Da würde so ein Künstler, der sich eigentlich Vergewaltigung zum Beispiel vorwerfen lassen müsste, sicherlich nicht im Programm bleiben.
Aber der Kunstverein Hannover hat die für Mitte August geplante Ausstellung mit John Reffman abgesagt. Sie kennen die Leiterin. Hat sie überreagiert oder was?
Ja, ich kenne die Leiterin, also Kathleen Dran. Also ich finde, das ist eine wackelige Reaktion eigentlich. Man sieht ja auf der Webseite, dass das ganze Programm ist sozusagen jetzt völlig verändert und nur ganz in der Ecke steht dann noch, ja, wir haben die Ausstellung erstmal verschoben, wir wollen mal abwarten. Es ist natürlich wirklich nicht leicht, wenn sich so eine unabhängige Institution wie der Kunstverein, die Kunstvereine in Deutschland begreifen sich ja auch so stark als unabhängig, wenn so eine Institution aktuelle Debatten abbilden will. Zu denen gehören ja MeToo oder Diversität, Postkolonialismus und so weiter. Also eigentlich alles, was mit dieser Sensibilisierung zusammenhängt. Und wenn Sie nun quasi kommunizieren, dass Sie eigentlich erstmal mit Raffman diskutiert haben und dass Sie dann einvernehmlich das verschoben haben, dann ist das so eine unentschiedene Reaktion eigentlich. Insgesamt sieht man also quasi, was rauskommt, wenn die Kriterien nicht klar eingehalten werden für solche Vorwürfe, diese Verunsicherung. Letztlich, glaube ich, wird der Kunstverein das auch sehen und wird dann in Zukunft wahrscheinlich auch anders in solchen Fällen entscheiden.
Die Rufmordkampagne gegen den kanadischen Künstler John Raffman, eingeordnet von Carsten Probst. Danke.
Gerne.
Zum 150. Geburtstag des Bildhauers, Zeichners und Grafikers Ernst Barlach befragen die staatlichen Kunstsammlungen Dresden sein Werk jetzt in einer großen Retrospektive unter dem Motto »Was wird bis übermorgen gelten?« 230 Werke aus allen Schaffensperioden, darunter 30 seiner berühmten Holzskulpturen. Möglich gemacht haben diese hochkarätigen Leihgaben das Ernst-Barlach-Haus in Hamburg und die Ernst-Barlach-Stiftung in Güstrow. Astrid Nielsen ist eine der Kuratorinnen dieser Ausstellung. Guten Abend in Dresden.
Hallo Frau Bürger, guten Abend.
Ernst Barlach verbindet man vor allem mit seinen Holzskulpturen, Arbeiten wie dem schwebenden Engel im Barlachhaus zum Beispiel. Jetzt ist sein Werk aber wohl mal in der ganzen Bandbreite zu entdecken, also auch Zeichnungen, auch Skizzenbücher. Ist dieses Werk viel komplexer, als manche vielleicht dachten?
Ja, das mit Sicherheit. Und das ist auch das Anliegen unserer Ausstellung, Ernst Barlach als ein Multitalent vorzustellen und alle Facetten seines vielfältigen Schaffens zu beleuchten. Natürlich stehen die Holzskulpturen Ernst Barlachs im Mittelpunkt dieser Ausstellung, aber es gibt eben auch viele Zeichnungen. Das heißt, wir rücken vor allen Dingen die Unikate Ernst Barlach in den Mittelpunkt, aber es sind eben auch druckgrafische Arbeiten zu sehen, frühe Arbeiten. Er hat als Keramiker gearbeitet, was viele auch nicht wissen. Wir haben viele Skizzenbücher, also es gibt viel Bekanntes, aber auch viel Neues in der Ausstellung zu entdecken oder wieder zu entdecken.
Und in diesem Frühwerk kann man da schon erkennen, was dann aus ihm geworden ist?
Also ein Anlass, die Ausstellung auch in Dresden zu veranstalten, ist tatsächlich Barlachs Besuch der Dresdner Akademie, wo er seine akademische Ausbildung zum Bildhauer absolvierte. Aber es ist tatsächlich so, dass dann ein junger Künstler, der die Kunsthochschule verlässt, doch noch nicht zu seinem eigenen Stil gefunden hat, das ist zu sagen. Aber er hat hier in Dresden auf jeden Fall sein handwerkliches Rüstzeug erlernt, mit dem er dann später eben seinen Stil finden konnte und das auch umsetzen konnte.
1906 hat Barlach eine große Russlandreise unternommen. Wie hat sich die auf seinen Stil, vielleicht auch auf seine Themen ausgewirkt?
Ja, die war ganz entscheidend zu seiner Stilfindung. Das war tatsächlich so etwas wie ein Erweckungserlebnis. Er befand sich zuvor in einer Phase des Suchens, auch der künstlerischen Selbstzweifel bis 1906. Und der nun mittlerweile schon 36-Jährige findet in Russland tatsächlich die Themen und anschließend zu seinem Stil. Er hat gesagt, Russland gab mir seine Gestalten. Und das heißt, er hat dort, was er dort gesehen hat, die ländliche Bevölkerung, vor allen Dingen auch die Bettlerfiguren, werden die Motive in seinem Schaffen.
Mhm. Nach über 80 Jahren ist jetzt eine Arbeit nach Dresden zurückgekehrt, die 1920 für die Skulpturensammlung im Albertinum gekauft worden war, die Holzskulptur »Das frierende Mädchen«, 1937 von den Nazis beschlagnahmt. Wo war denn diese Skulptur all die Jahre? Warum hat das so lange gedauert, bis sie jetzt zum ersten Mal als Leihgabe zurückkommen kann?
Ja, anders ist natürlich die umfassende Retrospektive und es ist eine sehr komplexe Geschichte, wie es mit der beschlagnahmten, als entartet beschlagnahmten Kunstwerke zum Teil eben ist. Ernst Barlach hatte einen Mitarbeiter, der als Sekretär gearbeitet hat, ihn dann auch unterstützt hat, bildhauerisch, Bernhard A. Böhmer. War auch selbst Bildhauer, der dann in der Zeit nach 1933 enge Kontakte zu den obersten Kreisen der nationalsozialistischen Kunstpolitik pflegte. Und er gehörte als einer zu drei Kunsthändlern, die mit den beschlagnahmten Kunstwerken handeln durften. Das ist natürlich eine sehr ambivalente Figur in der Geschichte. Und Ernst Barlach hat ihn auch bezeichnet als meinen guten wie meinen bösen Engel. Mhm. Letztendlich hat sich Bernhard Böhmer natürlich bereichert an dem Verkauf dieser Kunstwerke. Er hat aber auch gleichzeitig dafür gewahrt, dass möglicherweise viele vor der Zerstörung gerettet werden konnten. Das frierende Mädchen wurde an Hermann F. Remsma verkauft, aus dessen Sammlung schließlich 1962 das Ernst-Barlach-Haus in Hamburg hervorgegangen ist. Und für Hermann F. Remsma war tatsächlich die Beschäftigung mit der Kunst Ernst Barlachs von immenser Wichtigkeit, eine innere Verpflichtung. Und seine Ankäufe, seine Beauftragung eines Werkes 1934 sorgte auch für den nötigen Lebensunterhalt, denn der mittlerweile dort in Güstrow recht vereinsamt lebende Barlach dringend benötigte. Und es war auch dann eine späte Würdigung seiner Lebensleistung.
Also die beiden kannten sich noch persönlich.
Die kannten sich persönlich, genau.
Bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, war Barlach ja ein sehr bekannter, auch anerkannter Künstler. Er hatte selbst in einer Rede vor den Nazis gewarnt, dann aber 1934 mit anderen Künstlern doch einen Aufruf unterschrieben, in dem Hitler Vertrauen und Treue ausgesprochen worden sind. Wie lässt sich diese Ambivalenz erklären?
Also er hat tatsächlich nur ein einziges Mal geirrt mit der Unterzeichnung dieses Aufrufes, den viele andere Kollegen eben auch unterschrieben haben, der telefonisch erbeten worden ist. Also es ist entstanden aus einer Hoffnung heraus, vielleicht einer etwas naiven Hoffnung, der ganzen Kunstphilosophie, Kunstpolitik der Nationalsozialisten noch eine Wendung zu geben, aber weniger aus einer Überzeugung an dieser Kunstpolitik tatsächlich heraus. Also er hat sich klar und deutlich positioniert, Sie sagten es bereits, durch diese Rede, und die Unterzeichnung dieses Aufrufs war tatsächlich eine leise Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Ihm wurde dann auch der Vorwurf des Kulturbolschewismus gemacht, tatsächlich vor dem Hintergrund seiner Themen und Motive, die russischen Motive, die er dort 1906 gefunden hatte, und wenig später galt er dann eben auch als entarteter Künstler.
Was wird bis übermorgen gelten? Mit dieser Frage ist Ihre Retrospektive überschrieben. Was sind die wichtigsten Antworten darauf?
Also es war tatsächlich die Frage der Relevanz. Was kann uns ein Künstler jetzt in unserer Zeit heute sagen? Und es ist tatsächlich zum einen genau dieses Thema. Barlachs Widerstand, seine Überzeugung, eben sich nicht mit den Nationalsozialisten einzulassen, das ist das eine, das in unseren politischen Zeiten eben auch wichtig ist, dort eine Meinung, eine Überzeugung zu finden. Und das andere ist sicherlich auch sein Umgang mit den Ehrenmalen, keine kriegsverherrlichenden Themen darzustellen, sondern die Trauer, das Gedenken an die Opfer des Krieges darzustellen. Das dritte ist dann letztendlich auch eine Relevanz in der Rezeption, genau zu betrachten, wie ist Barlach unterschiedlich rezipiert worden nach 1945 in beiden deutschen Staaten. Der Westen der Republik, der Westen Deutschlands interpretierte Barlach überwiegend religiös, wogegen er sich schon zu Lebzeiten gewehrt hatte. Und im Osten wurde er nach einer anfänglichen Distanzierung oder Bezeichnung als formalistisch, dann doch sozialistisch, fast marxistisch gedeutet.
Astrid Nielsen, Kuratorin der großen Ernst-Barlach-Retrospektive, die ab sofort in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu sehen ist, bis zum 10. Januar nächsten Jahres. Dazu ist ein großer Katalog erschienen, mit herausgegeben von Astrid Nielsen. Und ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Nielsen.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Der ehemalige Schauspieldirektor des Theaters Basel, Werner Dügelin, ist im Alter von 90 Jahren in der Nacht auf Donnerstag gestorben. In den fast 70 Jahren seiner Theaterkarriere führten Gastinszenierungen den Schauspiel- und Opernregisseur an die wichtigen deutschsprachigen Bühnen und Festspiele. Cornelie Üding.
Sein Aufstieg begann, als er während der 68er-Bewegung das Basler Provinztheater in einen Hotspot der internationalen Moderne umkrempelte, spektakuläre Triumphe feierte und durch seinen ganz besonderen Stil auch Studenten und junge Menschen gewann. Dügelin war in seiner Arbeit nie plattpolitisch, sondern immer sehr viel mehr poetisch und spielerisch, mit einem großen Herzen für Träumer und Spinner. Ein durch und durch politischer Mensch, der an den Übeln dieser Welt litt und sich für eigenbrötlerische Individuen jeder Couleur interessierte.
Der Norddeutsche Rundfunk will seinen hauseigenen Chor umstrukturieren. Die Deutsche Orchestervereinigung nennt die Pläne eine kalte Abwicklung und protestiert seit gestern mit diversen Aktionen gegen die geplante Privatisierung. Freischaffende Sängerinnen und Sänger würden in einer neuen GmbH nur noch auf 50% Basis beschäftigt und könnten jederzeit entlassen werden. Die schrittweise Privatisierung ist Teil eines im Mai angekündigten 300 Millionen Sparpakets des NDR. Im Deutschlandfunk Kultur sagte der Geschäftsführer der Orchestervereinigung Mertens, er hoffe noch auf ein Umdenken in der ARD-Anstalt.
Ich will nicht den Tatort gegen einen Chor ausspielen, aber die Produktion eines Tatortes kostet ungefähr 3,5 Millionen für eine einzige Sendung. Das ist mehr als das Jahresbudget des gesamten Chores. Also insofern, man muss auch die Relationen sehen. Wo setze ich Prioritäten? Spare ich beim Personal? Mache ich dort perspektivische Einschnitte? Und führe ich damit auch letztlich dazu, dass es im gesamten Norden keinen professionellen Konzertchor mehr gibt? Also das ist auch ein echter Kulturfaktor für den ganzen Norden.
Der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung Gerald Mertens. Ein trotz der Corona-Pandemie in Düsseldorf für Anfang September geplantes Konzert mit 13.000 Zuschauern hat zu Verstimmungen zwischen der Stadt und dem Land Nordrhein-Westfalen geführt. In der Landesregierung zeigt man sich irritiert. Gesundheitsminister Laumann sagte, bei einer Großveranstaltung dieser Art hätte er in diesen Zeiten eine Abstimmung mit den Landesbehörden erwartet. Sein Ministerium habe das Düsseldorfer Gesundheitsamt angewiesen, unverzüglich die Rechtsgrundlage für diese Genehmigungsentscheidung darzustellen und das Hygienekonzept für die Veranstaltung selbst zur Prüfung durch die Fachaufsicht vorzulegen. Die Stadt ist darüber verwundert, es sei alles mit rechten Dingen zugegangen, gemäß der geltenden Corona-Schutzverordnung.
Kein soziales Netzwerk ist schneller gewachsen als die chinesische Videoplattform TikTok. 1,9 Milliarden meist Jugendliche teilen auf dieser Plattform ausschließlich kurze Videos. Die längsten dauern eine Minute, meist aufgenommen mit dem Smartphone. Am liebsten wird darin Playback gesungen und getanzt. Die Wochenzeitung Die Zeit nennt TikTok eine digitale Hüpfburg für Jugendliche. Hier würde man verstehen, was es bedeutet, im Jahr 2020 jung zu sein. Dafür interessiert sich nun auch der amerikanische Präsident, allerdings aus anderen Gründen. Donald Trump sieht durch TikTok die nationale Sicherheit bedroht. China sammle damit jede Menge Daten von US-Amerikanern und dem will Trump einen Riegel vorschieben. Mit einer neuen Verfügung soll US-Bürgern verboten werden, mit TikTok Geschäfte zu machen. Kai von Karnap ist Mitarbeiter des Mercator Institute for China Studies. Er befasst sich vor allem mit der digitalen Entwicklung Chinas. Guten Abend, Herr von Karnap.
Guten Abend, Frau Bürger.
Was ist denn genau gemeint mit den Geschäften, die darüber abgewickelt werden?
Ja, im Endeffekt geht es hier darum, dass TikTok ja eine Tochtergesellschaft ist von der chinesischen Firma ByteDance. Das heißt, die Geschäfte laufen über chinesische CEOs, über chinesische Angestellte, über chinesische Company-Infrastruktur. Und da geht es darum, dass der amerikanische Präsident die Nutzer, die amerikanischen Nutzer auf dieser App davon ausschließen möchte, auf diesen chinesischen Softwares, auf diesen chinesischen Apps aktiv zu sein. Da geht es natürlich darum, dass über diese sozialen Medienplattformen auch andere Werbeverträge abgewickelt werden, dass auch die Individuen, die Videos posten, zum Beispiel entlohnt werden können über Drittanbieter und Drittbeteiligte. Und genau diese Geschäfte möchte Trump eben aus den chinesischen Händen nehmen.
Wird TikTok tatsächlich nur für Spaßvideos oder auch für politische Inhalte genutzt? Also zum Beispiel im amerikanischen Wahlkampf?
Ja, das ist natürlich die große Frage dahinter. Das kann man bis heute so einfach nicht beantworten. Es gibt Anzeichen, die dafür sprechen, dass TikTok bzw. ByteDance eben eine relativ parteinahe Firma ist, dass es da Verbindungen gibt zwischen dem CEO Zhang Yiming zu verschiedenen Regierungsbehörden, beziehungsweise dass er sich auch geäußert hat, die autoritären Medien Chinas weiter zu propagieren weltweit. Es gibt auch andere Anhaltspunkte. Dann wiederum ist die Frage, ob die Technologie an sich, soziale Medien, soweit wirklich ist, dass politische Meinungsfindung und demokratische Meinungsfindungsprozesse und Wahlen eben wirklich auch beeinflusst werden können durch eben solche Medien wie TikTok. Und das ist wieder auf einem anderen Blatt geschrieben, denn eigentlich wissen wir auch seit Cambridge Analytica 2016, dass sowas theoretisch möglich sein kann, dass man eben durch die Auswertung von großen Datensätzen von Individuen Benutzerprofile und sogenannte Psychografen erstellen kann, um dann ganz gezielt und effizient platzierte politische Botschaften auch an die Individuen zu bringen und dadurch dann durch eine große Propagandamaschine eben die kleinen 2-3%, die in Wahlen eben dann wichtig sein können, zugunsten oder gegen die Gunsten eines gewissen Kandidaten zu bringen. Und da ist einfach mittlerweile Donald Trumps Strategie, dass er diesen Wahlkampf und auch über die Diskussion über TikTok führen möchte. Und eigentlich ist aus meiner Sicht da zweitrangig, mittlerweile, ob das wirklich passieren kann oder bereits geschieht.
Es verdichten sich jetzt Hinweise darauf, dass Microsoft TikTok übernehmen könnte, also so eine Art Zwangsamerikanisierung. Wie stehen denn die chinesischen Betreiber dazu?
Ja, also aus der Sicht von TikTok selber ist das irgendwie Fluch und Segen zugleich. Ich meine, man versucht sich seit Monaten eigentlich in diesem Vorwurf zu erwehren, dass man eine chinesische Firma ist. Auch wenn man auf dem Papier eben ganz klar zum Beispiel auch in Peking registriert ist. Es gab ja auch einen neuen CEO für TikTok, der bei Disney mal angestellte Kevin Myers, heute das Gesicht von TikTok. Aber ob diese Amerikanisierung, ob das die Lösung ist, wahrscheinlich mit vielen Wenns und Abers schon. Denn wenn man eben annimmt, dass TikTok Daten weitergibt an chinesische Behörden und die diese dann auswerten, um Wahlen zu beeinflussen, wenn man das annimmt, dann kann es eine Lösung sein, aber es kann auch schon zu spät sein. Und ich denke, da geht es eben viel weniger, wie gesagt, um die Frage, ob das möglich ist, sondern einfach, dass diese Amerikanisierung von TikTok ganz klares auch außenpolitisches Mittel gerade ist in der Diskussion der Wahlen.
Ja, oder man könnte sagen, die USA drehen den Spieß dann einfach um und sammeln selbst Daten.
Ja, ich denke, das kann man über verschiedene andere amerikanische Plattformen bereits machen. Da braucht man TikTok an sich nicht. Dazu kommt ja auch, dass die Inhalte auf TikTok sehr apolitisch und banal oder Banalisierung von Alltäglichem ist eigentlich das Hauptgeschäft von TikTok. Und das dient natürlich zur Erhebung von individuellen Meinungsprofilen und Benutzerprofilen, aber zur Platzierung von Werbung, von politischer Werbung, wird das bestimmt relativ ungebräuchlich sein. Da braucht man dann wieder die Facebooks und Twitters der Welt, um wirklich effektiv auch eingreifen zu können.
Seit Juni gibt es ja noch eine andere ähnliche Plattform, nämlich Instagram Reels. Könnte die am Ende eine Alternative und die große Gewinnerin sein?
Ja, das ist schwierig vorherzusehen. Ich meine, es gibt schon seit einigen Jahren das Format Kurzvideo-Plattformen. Es gab Viber und Snapchat ist ja im Endeffekt auch was sehr Ähnliches. Und ich denke, dass sich da Instagram jetzt ganz bewusst auch in diese Lücke, die sich vielleicht gibt, reinquetschen möchte. Aber soweit ich das verstehe, ist auch das Konzept von Reels auf 15-sekündigen Videos irgendwie basiert und nicht auf 60 Sekunden. Das heißt, das ist eigentlich wieder ein Modell, was früher schon angewandt wurde und eigentlich mit dem Konzept TikTok verbessert wurde angeblich. Das heißt, da wird sich sehen müssen, wie sich auch die amerikanischen Nutzer dann zu verhalten zu dem Verbot von TikTok, ob man dann gerne umspringt oder vielleicht Alternativen sucht. Das ist schwer vorherzusehen. Ich denke aber, dass Instagram da ganz bewusst eben versucht, eine mögliche Lücke zu füllen.
Kai von Karnap vom Mercator Institute for China Studies zum Streit um die Videoplattform TikTok. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke, Frau Bürger.
Deutschlandfunk Kultur. Orte des Kolonialismus in Deutschland.
Heute schauen wir nach Ahrensburg, eine kleine Stadt in der Nähe von Hamburg. Das mehr als 400 Jahre alte Schloss lockt Besucher in diesen ansonsten eher ruhigen Ort, meist ohne zu wissen, dass Heinrich Karl Schimmelmann, der das Schloss 1759 gekauft hat, sein Geld vor allem im Sklavenhandel verdient hat. Ist die aktuelle Debatte um den Umgang mit deutscher Kolonialvergangenheit auch in Ahrensburg angekommen? Unser Landeskorrespondent Johannes Kulms hat sich umgehört.
An einem Brückengeländer steht ein Pärchen und macht Fotos. Hinter ihnen verläuft ein Wassergraben. Ein paar Schritte weiter erhebt sich wie im Märchen das weiße Ahrensburger Schloss. Ob Ihnen der Name Schimmelmann etwas sagt?
Nein. Noch nie gehört.
Wo kommen Sie denn her?
Aus Lübeck, aber eigentlich aus Berlin.
Schimmelmann war einer der reichsten Männer in Europa im 18. Jahrhundert und hat lange dieses Schloss hier gehabt.
Wir sind nicht vorbereitet hergekommen, weil wir eigentlich eine Freundin hier besuchen und noch eine Stunde Zeit hatten. Es kann sein, dass meine Mutter mir das erzählt hat mit Herrn Schimmelmann.
Zwei typische Besucher. Aber zumindest für die Ahrensburger ist Heinrich Karl Schimmelmann keine unbekannte Figur aus irgendeinem Geschichtsbuch. Seine Geschichte ist eng mit der Stadt und dem Schloss verbunden. Wer sich im Eingangsbereich die Filzpantoffeln über die Schuhe zieht, stößt gleich im zweiten prunkvollen Raum schnell auf das Gemälde jenes Mannes, der das Schloss 1759 kaufte und wieder zum Strahlen brachte. Fröhlich, fast unschuldig schaut er einen an in seiner blauen Robe mit der weißen Schärpe. Doch unschuldig war der Mann nicht, wie inzwischen auch im Ahrensburger Schloss zu erfahren ist. Rund 1000 Sklaven schufteten auf Schimmelmanns Plantagen in der Karibik und machten den deutsch-dänischen Geschäftsmann steinreich, wie die SchlossbesucherInnen durch Audioguides einen extra Ausstellungsraum und einen neuen Schlossführer auf Papier erfahren können. Knappe 2 Kilometer weiter tritt Harald Jubilla aus seinem Wohnhaus. Ihn ärgert es nicht nur, dass im Schloss weiterhin ein Schimmelmann-Gemälde hängt, sondern vor allem, dass die ruhige Straße, in der er wohnt, mit den großen Einfamilienhäusern und den vielen Bäumen, bis heute nach Schimmelmann benannt ist.
Mir haben Leute gesagt, damals, zu Zeiten von Schimmelmann, war Sklavenhändler ein ganz normaler Beruf. Man müsste das eben mit den Augen der damaligen Zeit sehen. Nur ich kann es nur mit den Augen der heutigen Zeit sehen. Und ich antworte dann immer, unter Kannibalen war Kannibalismus auch gang und gäbe. Und trotzdem würde hier keine Kannibalenstraße in Ahrensburg benannt werden.
Ahrensburg sei eine Übernachtungsstadt. Und der Großteil der Menschen interessiere sich nicht für die Dinge, die hier geschehen. Es sei denn, sie seien selber betroffen, sagt der 76-Jährige, der seit mehreren Jahren den Blog Szene Ahrensburg betreibt.
Und wenn ich dann später gelesen habe, dass Schimmelmann seinen Sklaven ein Brandeisen in die Haut gedrückt hat, und wenn heute einer das irgendwo entschuldigt und sagt, ja, zu jener Zeit, dann kann ich das mit meiner Moral und meiner Ethik nicht nachvollziehen.
Dass die Ahrensburger Grünen vor einigen Wochen beantragt haben, alle Straßennamen in der Stadt auf den Prüfstand zu stellen, begrüßt Harald Jubilla. Auch wenn die eigentliche Klärung nicht Aufgabe der Politik, sondern der Wissenschaft sei.
Und ich würde die Schimmelmannstraße einfach umbenennen in Onkel Toms Straße nach Onkel Toms Hütte oder ja, irgendwo einen Namen geben, der mit dem Sklavendasein verbunden ist.
Ein wahrscheinlich gut gemeinter Vorschlag. Doch Kritiker haben mit Onkel Tom, den die Schriftstellerin Harriet Beecher Stowe in ihrem Buch beschreibt, ein Problem. In der Romanfigur zeige sich das angepasste und unterwürfige Verhalten von Schwarzen gegenüber Weißen, auch Onkel-Tom-Syndrom genannt. Um Heinrich Karl Schimmelmann geht es auch immer wieder im historischen Arbeitskreis der Stadt Ahrensburg, der die Geschichte aufarbeiten und weitertragen will. 35 Personen gehören ihm an. Erster Vorsitzender ist Dirk Müller-Brangs, früher Geschichtslehrer an einem Hamburger Gymnasium.
Historisch gesehen lässt sich über Schimmelmann einiges sagen, aber Ahrensburg ohne Schimmelmann wäre auch nicht denkbar. Ahrensburg wäre nicht so ohne Schimmelmann und Ahrensburg kann dankbar sein, dass Ahrensburg so ist, dank Schimmelmann. Und diese neue Bilderstürmer-Diskussion finde ich arg und nicht notwendig und übertrieben. Und sie hat ja bereits häufig stattgefunden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das alles hochkommt mit Namen.
Es ist eine Herausforderung für die Stadt Ahrensburg in der heutigen Zeit und war eigentlich immer eine Herausforderung für die Stadt Ahrensburg, mit der Familie Schimmelmann in Verbindung gewesen zu sein.
Angela Behrens hat über Heinrich Karl Schimmelmann ihre Doktorarbeit geschrieben und leitet das Ahrensburger Stadtarchiv.
Es hat Vorteile und Nachteile oder wie Christian Dein das geschrieben hat, es gibt Gewinn und Gewinn. Und jede Zeit hat auf diese Herausforderung eine eigene Antwort gefunden.
2010, als sich zum 250. Mal der Kauf des Ahrensburger Schlosses durch Schimmelmann jährte, verzichtete die Stadt auf eine Ehrung. Stattdessen organisierte Behrens eine Podiumsdiskussion, um kritisch auf die Vergangenheit des Kaufmanns zu blicken, der sogar den dänischen König mit Krediten versorgte. Zu der Frage, ob die Schimmelmannstraße umbenannt werden soll, will Behrens als Angestellter der Stadt nicht Stellung beziehen. Die Entscheidung treffe die Politik. Doch sei es nicht ungewöhnlich, dass Straßen immer wieder umbenannt würden.
Wenn Sie durch die Jahrhunderte blicken, gab es zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Helden und Heldinnen. Und es gab auch unterschiedliche Bewertungen, was gut und was schlecht ist. Und es gab auch unterschiedliche Themen, die den Menschen unter den Nägeln gebrannt haben. Und ich finde das lebendig und normal und vor allen Dingen auch für eine Demokratie völlig selbstverständlich, dass man sich immer wieder selber hinterfragt und in dem Moment, wo man das tut, natürlich auch die Weichen für die Zukunft stellt.
Vergessen, verdrängt, verleugnet Orte des Kolonialismus in Deutschland. Diese Reihe steht im Kontext unseres Jahresthemas Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Dafür gibt's ein eigenes Portal, die Denkfabrik 2020. Und alle Beiträge unserer Deutschlandreise, die finden Sie natürlich auch hier online. Und bevor wir auch die Kulturpresseschau online stellen, gibt es sie erstmal hier im Radio von und mit Ulrike Timm.
Bei den Salzburger Festspielen herrscht Wedelverbot. Keine Fächer erlaubt, sie könnten Aerosole verteilen. Die Stimme von Caroline Peters, der Buhlschaft aus dem Jedermann, teilt das den Zuschauern vor jeder Vorstellung mit. Die Frankfurter Allgemeine weiß, dass sie extra nochmal ins Tonstudio musste, um das Fächerwedelverbot einzusprechen. Die Schutzmaskenanweisungen samt Abstandsregeln waren schon produziert. Zwar hätte die FAZ den vibrierenden Alt von Peter Lohmeier, der beim aktuellen Jedermann den Tod spielt, im Zusammenhang einer rigideren Seuchenbekämpfung doch noch wesentlich schicker gefunden, aber geschenkt. Kein Wedelverbot kann die Freude darüber trüben, dass es in Salzburg wenigstens wieder Live-Kultur gibt, in beherzter Besetzungsstärke und vor ziemlich viel Publikum. Die spärlichen Veranstaltungen bescheren uns allerdings einen tollen Theaterbericht in der Süddeutschen Zeitung, der es unter anderen Umständen wohl kaum ins Blatt und schon gar nicht auf die Titelseite des Feuilletons geschafft hätte. Es geht um Molière in Obersüßbach. Es hätte aber auch in Eggelheim, St. Oswald, Riedelshütte oder Wurmanskwick sein können. Überall dort kann das traditionsreiche Kulturmobil nämlich anlanden. Ein Lastwagen transportiert die 7-Meter-Bühne. Und wenn Obersüßbach nach Kultur verlangt, dann schickt der Bezirk Niederbayern seine Theatertruppe. Könnte ein Bezirk seine Bewohner liebevoller und charmanter mit Geist beliefern? Fragt Rudolf Neumeier, ehrlich begeistert von dieser antiken Thespiskarren-Aktion, die ein Bezirksheimatpfleger vor 23 Jahren erfand. Kleine Bühne aus dem Lastwagen gezaubert, Profischauspieler auf die Bretter, paar Sitzreihen davor und los geht's, das Theater. So hat es doch angefangen, das ist sein Ursprung und der hat immer noch Kraft. Zumal dieser Molière-Abend lohnt. Florian von Hörmann lässt in einem Tempo spielen, bei dem im Idyll dörflicher Gemächlichkeit allenfalls die freiwillige Feuerwehr mithalten könnte, atemberaubend. Wer Muse auf Rädern in der Süddeutschen liest, möchte sofort nach Obersüßbach oder Wurmanskwick Molière gucken, versprochen. Einen derart anregenden Abend hatten die gleich drei Feuilleton-Kollegen, Taz, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, die von ihren Redaktionen zur Lit Potsdam beordert worden waren, jedenfalls nicht. Vielmehr hat sich jeder von ihnen auf seine Weise gelangweilt beim Gespräch zwischen der jungen Publizistin Kübra Gümüşay und dem alten Philosophen Peter Sloterdijk, ein Gespräch, das nicht recht in die Gänge kommen, geschweige denn zünden wollte. Dabei sollte es doch ums große Ganze, mindestens aber um die Wahrheit gehen. Die Frankfurter Allgemeine attestiert so eine Art Nebeneinander-Nicht-Gespräch über alles, was gerade so anliegt. Postkolonialismus, Gendersprache, alte weiße Männer, Gümüşay. Über Götter, Riten, den Tod, das Internet und die endgültige Befreiung der Religion zur Funktionslosigkeit, Sloterdijk. Auch gefetzt haben sich die beiden nicht, stattdessen umschmeichelte Sloterdijk Gümüşay, bis sie vor Rührung strahlte. Sarkastisches Fazit von Andreas Kilpin der Frankfurter Allgemeinen: Wenn im Herbst das Humboldt-Forum eröffnet wird, sollte man Sloterdijk als Festredner einladen. Er wird das Berliner Schloss so lange einseifen, bis es niemandem mehr wehtut, außer den Preußen vielleicht. Jens Biski von der Süddeutschen Zeitung fasst seine Enttäuschung und Langeweile so zusammen. Gespräche können schiefgehen. Dass es an diesem Abend in Potsdam aber zu keinem kam, weil niemand streiten wollte, ist möglicherweise auch ein Symptom. Der polarisierten Gesellschaft fällt es besonders schwer, Dissens klar zu formulieren. Das liegt wohl auch daran, dass mehr über Positionen, wer spricht, Regeln, darf man das, Tonlagen geplaudert wird, als über die Wahrheit. Bei Molière in Obersüßbach oder Wurmanskwick hätten die Kollegen womöglich tiefere Erkenntnisse gewonnen und ganz bestimmt mehr Spaß gehabt. Echt wahr.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.